Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Wer kennt sie nicht, diesen Ausspruch, diesen Slogan? Und wer Süßigkeiten mag und gerne Schokolade isst, der hat ein großes Problem manchmal. Denn wenn er die Schokolade aufmacht, dann bleibt es nicht bei einem Stück, dann muss er die ganze Schokolade aufessen. Und nach einer Zeit stellt er dann fest, oh, wieder der Versuchung erlegen. Andere haben vielleicht das Problem mit Chips, die Tüte aufgemacht und dann ist die Tüte leer. Und andere haben vielleicht das Problem mit keine Ahnung was. Aber wir wissen, wenn man sich zurückhalten will, dann fällt es dem einen anderen schwer. Der andere schafft das vielleicht schnell. Und jetzt haben wir Fastenzeit. Vielleicht hat der eine und andere sich gesagt, ja, ich möchte gerne fasten, ich werde Schokoladenfasten machen. Die Marion, die manchmal hier so alt auch ist, die sagt, das macht sie immer. Boah, die ersten Tage, sagt sie, fällt es ihr so schwer. Der Gang zur Schokolade, zum Schrank, wo die Schokolade ist. Aber danach, sagt sie, wäre ganz okay. Aber die ersten Tage wäre ganz schlimm. Ja, aber wir kennen ja auch die Auswirkungen von zu viel Süßigkeiten. Gewichtsprobleme, Karies vielleicht, Diabetes, keine Ahnung. Also es ist ganz schön ein großes Problem. Aber in unserem heutigen Predigttext, da geht es auch um Versuchung. Aber die Auswirkung hätte eine ganz andere Dimension. Und ich lese euch da mal jetzt den Text dazu vor. Und zwar aus Matthäus 4, aus Matthäus, im Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Die ist überschrieben mit die Versuchung Jesu. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine rot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Ja, bevor wir uns den Text ein bisschen genauer angucken und sich damit beschäftigen, da wollen wir uns mal vielleicht darüber Gedanken machen, was ist denn jetzt überhaupt eine Versuchung? Und was versteht die Bibel unter Versuchung? Weil da ist es eindeutig, es geht mehr als nur um Schokolade zu essen. Und ich habe so eine Definition gefunden bei einem Heft, die fand ich super gut. Und dann kommt gleich noch das, was die Bibel dazu sagt. Versuchung ist eine Einladung zum Sündigen. Aha, also was ganz anderes als nur mal Schokolade zu essen. Und dann steht im Jakobus eine super tolle Erklärung und es wird voll auf den Punkt gebracht. Und ich möchte euch einmal vorlesen aus dem Jakobus, aus dem ersten Kapitel, die Verse 14 und 15. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Und ganz interessant ist, der Jakobus, der benutzt da so zwei Worte bei gereizt und gelockt. Die bedeuten so viel wie also beim gereizt, ein Tier in eine Falle locken und das andere, bei dem gelockt werden, da geht es um einen Fisch an die Angel zu kriegen, ihn zu ködern und dass er dann drin hängen bleibt sozusagen. Ja, in meiner Vorbereitung habe ich so drei Punkte, die mir wichtig geworden sind und ich habe die unter ein folgendes Thema gestellt. Versucht, aber nicht verführt. Jesu Sieg in der Versuchung. Und da sind mir folgende Punkte wichtig geworden. Einmal Gott, beim ersten Punkt, Gott lässt Versuchung zu. Zweitens, der Teufel ist Realität, seine Versuchungsmethoden. Und dritter Punkt, Jesu Sieg über die Versuchung. Ja, zum Punkt 1, Gott lässt Versuchung zu. Da gucken wir uns vielleicht vorher ganz kurz den Text davor an, weil nämlich da wurde Jesus vom Johannes dem Täufer getauft. Und der Heilige Geist kam dann auf ihn und dann kommt dieser Vers, wo Gott bekundet, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und da sofort anschließend kommt jetzt dieser Predigttext. Und er beginnt ja damit, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht werde. Ja, Gott hat das zugelassen, aber er ist nicht der Versucher. Vielleicht so als Punkt oder als Vergleich wie bei Hiob. Der Hiob wurde auch in so eine Situation gebracht. In Jakobus, in dem Kapitel, was ich gerade schon mal vorgelesen habe, ein Stück aus dem Kapitel 1, da gibt es eine super Antwort dazu. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht auch niemand. Aber jetzt ist die Frage, warum musste Jesus in die Wüste? 40 Tage, 40 Nächte. Weil es um alles oder nichts geht. Ich habe bei der Vorbereitung so gedacht, ich habe das so oft gelesen, aber mir war das noch nie so bewusst, was das bedeutet, wenn da Jesus das nicht geschafft hätte. Aber wir wissen ja den Ausgang, aber in der Situation, wo Jesus jetzt drin steckt, das war ja noch was ganz anderes. Aber es ist ja so, weil sich nämlich hier entscheiden soll, ob Gottes Erlösungswerk für diese Welt aufgehen wird. Jesus, sein Umgang mit der Versuchung, alles andere, was folgt, kann nur geschehen, wenn Jesus sozusagen durchhält. Sonst hätte er, dann wäre alles umsonst gewesen. Aber weil er ja wusste, er soll unser Opferlamm werden, es entscheidet sich hier alles in dieser Wüste. Aber Jesus ist auch wahrer Mensch geworden. Er musste Versuchungen erleiden und durchstehen, damit er mit den Gläubigen mitfühlen und verstehen konnte. Und das sagt uns der Hebräer im Kapitel 2. Ich lese heute ein paar Verse, aber ich finde, die Bibel erklärt das so super. Da steht nämlich im Hebräer drin, daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern, ich sag mal in Klammern auch die Schwestern, ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Ja, und dann ein Stückchen weiter kommt ja noch der Teil, den die Claudia gelesen hat. Und da ist es mit dem Kapitel 4, Vers 15, lesen wir nochmal dieses super Wort. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Ja, und weil Jesus nämlich widerstanden hat, deswegen gehen wir nicht verloren. Ja, wir kennen den Ausgang. Doch als Jesus in der Wüste versucht wurde, da war das Ende eigentlich noch offen. Ja, wie ist das denn so mit uns? Beispiele kennen wir genug, wo man versucht wird. Schokolade ist kein Beispiel, wenn man so überlegt. Aber wie oft kommen wir in eine Situation, oder wir kennen vielleicht auch Leute, ach, da ist ein netter junger Mann, eine nette junge Frau oder andersrum, und die finden wir so reizend, ach, da kommen wir ins Gespräch, dann flirten wir noch ein bisschen rum. Oh, meine Ehe ist ein bisschen langweilig, und dann kommt das eine zum anderen. Oder meinetwegen, da findet jemand eine Geldbörse auf der Straße und oh, da ist ja richtig was drin. Da könnte man ja auch was mitnehmen. Und schon ist man nicht nur versucht, sondern auch verführt. Es gibt so viele Situationen, die uns in Versuchung bringen. Aus der Bibel kennen wir auch ganz viele Beispiele. Fängt schon ganz früh an bei Adam und Eva. Kain und Abel, David, also es gibt so viele Beispiele. Es gibt aber auch ein super Beispiel, wo man der Versuchung fliehen konnte. Der Josef, der musste einfach weglaufen, sonst hätte er das auch nicht geschafft. Der ist geflohen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte nämlich der Versuchung keinen Raum gegeben. Alle schwierigen Umstände, also im Leben eines Gläubigen, die auftreten können, die können uns entweder stärken, wenn er Gott gehorcht und in seiner Nähe bleibt, aber auch, oder sie werden zu einer Versuchung, zum Bösen, wenn er sich entschließt, an Gott zu zweifeln oder nicht zu gehorchen. Ein zweiter Punkt: Der Teufel ist Realität, seine Versuchung, Versuchungsmethoden. Ja, auch wenn uns heute viele weismachen wollen, dass es keinen Teufel gibt, sogar liberale Theologen, da lehrt uns Gott etwas ganz anderes. Da sagt der Paulus den Ephesern zum Beispiel einmal in Kapitel 6, die Verse 11 und 12, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Ja, der Teufel hat so seine Methoden. Er ist schlau, er ist listig und gerissen, und er weiß genau, wie man Menschen beeinflussen kann zum Bösen hin. Denn er ist auch der Fürst dieser Welt. Und solange wir noch auf dieser Erde leben, solange wir immer wieder seinen Einflüssen ausgesetzt sind, dann hat er diese Chance. Er sagt das. Das ist ganz eindeutig so. Und die Bibel sagt auch in ihrer ganzen Ernsthaftigkeit, wer nicht an Jesus Christus glaubt, ihn nicht als seinen Herrn nennt, ist automatisch in diesem Bereich, in diesem Herrschaftsbereich der Finsternis. Aber ich kann euch auch was zurufen heute Morgen, denn da hat der Paulus den Kolossern so einen schönen Vers gesagt. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist Evangelium in Kurzform. Aber trotzdem bleiben wir auch als Gläubige angreifbar. Und es ist wichtig, die Versuchungsmethoden des Teufels zu kennen. Deswegen schauen wir uns den Text nochmal ein bisschen genauer an. Und da sind so drei Methoden, die mir so aufgefallen sind. Die habe ich auch ein bisschen übernommen von dem John MacArthur in der Studienbibel. Der hat da so drei so Punkte herausgestellt. Die finde ich, so wie er die jetzt betitelt hat, aber ich finde, die sind passend. Deswegen habe ich die einfach so übernommen. Einmal die erstens, Lust des Fleisches, das wären die Verse 2 und 3. Zweitens, Hochmut des Lebens und Lust der Augen, das wäre der dritte Punkt. Lust des Fleisches, das wäre zum Beispiel so mit der Schokolade. Ja. Jesus hat gefastet und er ist also völlig erschöpft, hungrig, durstig. Und das ist doch ein super Ansatzpunkt für den Versucher. Denn ich weiß ja nicht, das Beispiel hinkt vielleicht ein bisschen, aber wenn man hungrig in einen Supermarkt geht, kauft man in der Regel viel mehr ein. passt jetzt vielleicht nicht ganz, aber wenn man hungrig ist, ist man manchmal ganz schön ungemütlich. Ja, und ja, da ist Jesus an so einem Punkt, er ist schwach. Er hat Hunger und Durst. Aber, ja, und zwar, er hat Hunger und Durst, weil er hat ja den Himmel verlassen, um wahrer Mensch zu werden. Das ist mir auch nochmal so ganz bewusst geworden. Er ist ja wahrer Mensch geworden, wie in Philipper 2, Vers 7 steht, dass er also sich entäußert hat, hat Knechtsgestalt angenommen. Er kann, der hat Durst, der hat, dem geht es da, glaube ich, echt schlecht da in dem Augenblick. Aber jetzt kommt der Teufel und beginnt, wenn du Gottes Sohn bist. Aha, er wollte also Jesus verleiten. Die Wundergaben, die ihm zur Aufrichtung des Reiches Gottes anvertraut sind, so willkürlich nach eigenem Ermessen zu gebrauchen. Aber Jesus will keine eigenmächtigen Erleichterungsmittel. Er wartet demütig auf Gottes Hilfe. Ja, und wie ist das mit uns, wenn wir so eigenmächtig unser Leben managen wollen? Wenn wir uns so aus der Abhängigkeit von Gott entfernen, dann verlieren wir immer mehr das Vertrauen zu Gott. Und dann kommt nämlich diese Frage auch auf, diese Frage, sollte Gott etwa gesagt haben? Und wir wissen, wozu oder wohin dieses Wort oder diese Frage geführt hat. Der zweite Punkt, der nächste Schachzug des Teufels, Hochmut des Lebens. Ist Gott wirklich Gott? Zeig doch deine Macht. Schau mal, was du alles so kannst. Und dann kommt noch eine Taktik dazu, ein Bibelwort zu nehmen. Haha, der Teufel kennt sich nämlich auch aus in der Schrift. Er verstellt sich ja sogar als Licht, Engel des Lichts, so wie es der Paulus den Korinthern einmal sagt. Also er kennt die Möglichkeiten, das Wort so zu benutzen, um zum Ziel zu kommen. Wenn man jetzt mal genauer hinguckt, dann wird man feststellen, dem Psalm 91, den er da nimmt, die Verse 11 und 12, dass er sie so aus dem Zusammenhang eigentlich reißt und auch den Sätze verdreht hat. Also im Ursprung in dem Psalm stehen sie ein bisschen anders. Der Teufel nimmt also jetzt Jesus mit in die heilige Stadt nach Jerusalem. Der Text sagt das einfach so und wir wollen das auch einfach so hinnehmen, wie es ist. Wir gehen davon aus, dass es zu einer Entrückung da gekommen ist. Ja, es gibt auch solche Mächte, würde ich sagen, der Teufel hat eine Macht. Jesus ist jetzt in der Stadt und dann kommt wieder dieser Satz. Wenn du Gottes Sohn bist. Es geht hier nämlich um die Größe der Anerkennung durch die Menschen. Jesus als weiß ich nicht, Wundertäter, die Massen würden ihm zu Füßen liegen, wenn er zu Beginn seiner messianischen Tätigkeit alle Register der Macht ziehen würde. Wenn man so guckt, wer steht dann da und dann würde er auf einmal da kommen. Wow, was wäre das für eine Sache gewesen? Doch Jesus lässt sich da nicht zu überreden. Er bleibt gehorsam und demütig. Wo lassen wir uns blenden? Oder wo vertrauen wir auf unsere eigene Stärke, auf unsere eigene Kraft? Ein dritter Punkt, der Lust der Augen. Der Teufel nimmt ihn mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Zeigen, ja, schaut, in anderen Übersetzung steht, er schaut, man kann das sich angucken. Boah, wow, super. Also das ist zum Beispiel auch so etwas, ja, und das kann er ja sogar, er kann ihm alle Reiche der Welt zeigen, denn er ist ja der Fürst dieser Welt. Wie Johannes im 12. Kapitel einmal sagt. Und dann kommt noch die ganze Bosheit dazu. Die ganze Bosheit zu sein wie Gott. Dann musst du jetzt niederknien, dich anbeten. Wir wissen ja, wie geschickt das so manchmal geht. Aber wir wissen ja auch eigentlich, dass Jesus am Ende, bevor er in den Himmel zurück zu seinem Vater auffuhr, ganz am Ende von dem Matthäus, da sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er brauchte gar nichts von sich aus tun. Er musste einfach nur gehorsam sein. Hier geht es vielleicht so ein bisschen auch wie um ein ungeteiltes Herz. Wir sind noch in der Welt. Aber wir sind ja eigentlich nicht von der Welt. Lassen wir uns nicht beeindrucken von den Lüsten dieser Welt, sondern in völliger Abhängigkeit von Gott leben. Der Matthäus sagt ein Stückchen weiter, im 6. Kapitel, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wer Lust hat, kann mal den ganzen danach lesen, das ganze Teil davor. Ja, wenn wir in der Abhängigkeit von dem Vater bleiben, sind wir super versorgt. Und wir müssen nicht nach rechts und links schauen. Dann dritte Teil. Jesus, jetzt dritter Punkt, Jesu Sieg über die Versuchung. Jedes Mal, wenn Jesus antwortete, dann benutzte er ja ein Wort aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Er kennt sich nämlich aus im Wort. Und er widersteht auch durch das Wort. Klar, es war das Alte Testament nur für ihn. Für uns, die wir ein ganzes Evangelium haben oder eine ganze Bibel, wir haben ja noch viel mehr Schätze. Aber Gottes Wort ist lebendig und mächtig. Das erste Wort, was er da benutzt, aus 5. Mose 8, Vers 3 und das zweite aus 5. 6, 16 und das dritte aus 6, 13 und 14, da geht es immer um die Israel-Erfahrung, die Wüstenerfahrung mit Gott. Und da sollten sie nämlich lernen, ne, wie das ist, ganz abhängig zu sein von Gott, dass er sie versorgte. Er ließ sie hungern und er versorgte sie mit Manna. Sie hatten Durst und er hat ihren Durst gestillt. Und sie haben immer eigentlich erlebt, Gott hat versorgt. Jesus wurde auch in die Wüste geschickt, um erprobt zu werden. Und er hat alle Versuchungen widerstanden. Und so ist der Weg frei, um sein Erlösungswerk zu vollenden. Ja, wir können jetzt auch sagen, denn Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Oder Hölle, Tod und Teufel, so wie das eine Lied. Aber ich habe mal nochmal nachgeguckt, da steht Sünde, Tod und Teufel. Ja, das ist doch ein Grund zu danken und ihm zu loben. Also es ist doch so ein irres Geschenk, dass er uns gemacht hat, dass er widerstanden hat, dass er festgeblieben ist. Und am Ende kamen die Engel und dienten ihm. Und da gab es dann auch bestimmt was zu essen. Doch, für uns gilt immer noch, solange wir hier im Herrschaftsbereich des Bösen leben, in dieser Welt, sind wir der Versuchung immer wieder ausgeliefert. Und was können wir dagegen tun? Wir müssen uns schützen. Und hat uns ja Gott alles gegeben, was wir dazu brauchen. Ich habe eben ja schon mal was da aus dem Epheser vorgelesen. Da finden wir ja so die ganze Waffenrüstung Gottes, die der Paulus da aufzählt. Und ich kann mich da noch in dem Zusammenhang mal erinnern. Da habe ich den Samuel mal besucht. Und dann, ich weiß gar nicht, wir kamen da irgendwie so ins Gespräch, das ist unser Sohn, der einer unserer Söhne. Und dann hat er so gesagt, Mama, du musst dir ganz oft die ganze Waffenrüstung immer wieder vorlesen und die aufsagen, weil wir brauchen das, weil wir haben nämlich wirklich zu kämpfen mit den Mächten der Finsternis. Habe ich eigentlich immer wieder vergessen, aber ich muss sagen, ja, wir brauchen das wirklich. Denn machen wir uns nichts vor, also wie schnell das passiert, wie uns der Teufel von Gott wegziehen möchte, das geht so schnell. In dem Teil im Epheser, Da kommt dann noch eine Waffe drin vor. Alles andere sind ja so Verteidigungswaffen. Und eine Waffe kommt davor. Ein Kurzschwert. So, wenn man so nachliest, ist das wohl ungefähr so ein Kurzschwert. Und zwar mit dem Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Da haben wir eine super Verteidigungswaffe. Und da können wir super abwehren. Und darum lasst uns immer wieder und immer mehr das Wort kennen und lieben lernen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe einmal geguckt, ob es denn da zu diesem Text vielleicht noch irgendwie immer was gibt. Und da habe ich etwas gefunden von dem Spurgeon. Das möchte ich euch noch vorlesen. Aus dem göttlichen Kleinoden habe ich etwas gefunden. Da sagt der Spurgeon, das Wort Gottes müssen wir haben. Mit diesem allein können wir dem Teufel widerstehen. Nehmt uns das Wort und unser Feind wird uns in seiner Macht haben, denn wir werden bald ermatten. Unsere Seelen brauchen Speise und es gibt keine für sie außerhalb des Wortes Gottes. Damit möchte ich schließen. Ehre sei dem Herrn. Amen. Amen.